Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Yael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute geht es um das Thema psychische Belastung in der Familie. In jeder Familie hängt der Haussegen mal schief, das ist ganz normal, aber wenn die Krisenstimmung zum Dauerzustand wird, dann wird es besonders für die Jüngsten schlimm. Mein heutiger Gast ist Chris Fahr. Er ist Familientherapeut und leitet aber auch Supervisionen für unterschiedliche Träger im sozialen Bereich und arbeitet in einer Praxis in Greifswald. Und er weiß, wie psychische Belastung in der Familie entsteht und wie man als Eltern damit umgehen sollte. Und jetzt geht's los. Hallo Chris, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und den weiten Weg hierher gemacht hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein und bin gespannt, worüber wir heute sprechen.
Ich erwarte jetzt auch ganz viel von dir zu lernen. Ich bin ja selber in einer Familie lebend, du auch. Gibt's denn die perfekte Familie oder ist Krach immer mal normal?
Ich finde, Krach ist immer gesund. Ich denke, dass einfach gerade Eltern in der Rolle als Eltern so oft an ihre Grenzen kommen. Und sich dort erstmal zurechtzufinden, das ist gar nicht so einfach. Mhm. Ja, und wenn ich dann noch Kinder habe, die auch noch mit ihren verschiedensten Bedürfnissen kommen, dann kann es oft schwierig werden. Und was halt in dieser Gesellschaft ganz oft passiert ist, dass die Eltern vergessen, für sich zu sorgen und bei sich zu bleiben, sondern sie fühlen sich ganz oft nur für ihre Kinder verantwortlich und schauen, ey, ich muss doch das machen, dass es jetzt meinen Kindern gut geht. Mhm. Und darunter können halt viele Sachen leiden, zum Beispiel die Partnerschaft. Mhm. Ja, wenn ich da einfach unterschiedliche Ansichten habe, ja, der Papa die Ansichten, die Mama die Ansichten, und dann sind wir uns da unein, dann kann es auch schnell zu Krisen führen. Mhm. Ja, und in diesen Situationen, wenn die Krise da ist, dann haben die Kinder auch noch Punkte und dann kann es ganz schnell kriseln. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, in jeder Familie Thema.
Also. Okay, es ist Thema, es ist also normal. Die Frage ist, wie schädlich ist das? Müssen wir das unterdrücken oder was dürfen wir zulassen?
Ich finde, wir sollten alles zulassen, was da ist.
Okay.
Jedes Gefühl.
Mhm. Auch vor den Kindern?
Unbedingt.
Oh, das erschreckt doch Kinder, wenn die Eltern sich anbrüllen.
Ja, das ist ja genau das, was so oft passiert. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da sagst. Ja, weil so viele Eltern denken einfach, oh, das schadet jetzt unseren Kindern, wenn wir uns jetzt vor unseren Kindern streiten. Mhm. Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Konflikt ist und du streitest dich mit deinem Partner oder deiner Partnerin und dann passiert ja was in dir. Du bist ja wütend, du bist irgendwie ärgerlich und denkst, oh Mist, jetzt geht's mir überhaupt nicht gut. Und ich trage aber diesen Konflikt nicht aus, sondern, was ist ein klassisches Beispiel, die Eltern verschieben das auf den Abend. Wir warten jetzt, bis die Kinder ins Bett sind und dann sprechen wir drüber. Mhm. Aber da passiert ja was in mir. Ich bin ja dann auf einmal nicht mehr wütend. Ja, sondern die Wut, die ist ja in mir vielleicht oder die Trauer oder Unverständnis. Und das spüren ja unsere Kinder. Mhm. Und unsere Kinder haben ja unglaubliche Antennen. Mhm. Wenn wir uns da ja nicht authentisch zeigen, dann kriegen die Kinder das mit. Und wenn Kinder oder wenn wir als Erwachsene nicht mit den Kindern darüber sprechen, dann merken sie, ah, okay, da ist irgendwas, aber ich bin es nicht wert zu erfahren, was da los ist. Oh. Und dann entsteht bei Kindern ganz oft dieses Gefühl, ja, ich bin schuld jetzt dafür. Und das ist super ungesund und das passiert leider so oft.
Okay, dann werden wir sicherlich heute Tipps erfahren, wie man so streitet, dass einen Ausweg gibt und dass nicht alle schreckliche Ängste entwickeln, oder?
Ja, das wäre schön, wenn wir das hier lösen könnten. Aber das liegt ja viel tiefer. Ja, das hat ja Gründe, warum wir nicht mit unseren Kindern über unsere Gefühle reden. Mhm. Und das liegt ja an unserer eigenen Kindheit. Mhm. Was haben wir in unserer Kindheit erlebt? Wie haben sich unsere Eltern bei uns verhalten? Wenn unsere eigenen Eltern damals übergriffig waren, haben sie sich dafür entschuldigt, wurde die Verantwortung dafür übernommen. Und in diesen ganzen Gesprächen, die ich mit Familien und Personen geführt habe, kann ich das an einer Hand abzählen, die Eltern hatten, die dafür die Verantwortung übernommen haben, gesagt haben, ey ja, es tut mir leid, dass ich so reagiert habe, sondern die Verantwortung beziehungsweise die Schuld wurde dann immer bei den Kindern gesucht und das ist ja total schwierig.
Was meinst du mit übergriffig?
Oh, es gibt viele Sachen, körperliche Gewalt, psychische Gewalt. Wenn ich jetzt jemanden anschreie oder ich schreie mein Kind an, dann ist es ja schon übergriffig. Mhm. Es reichen ja einfach Kleinigkeiten aus. Mein Kind reizt, oder ich fühle mich von meinem Kind so sehr gereizt, dass ich es anschreie und sage, oh, jetzt gehst du in dein Zimmer und will dich jetzt nicht sehen. Dann kann ich aber in dem Moment nicht sagen, warum das so ist, sondern ich mache ja, mein eigenes Kind für meine Gefühle verantwortlich. Und das ist das halt, was bei dem Kind ankommt, ah, ich mache was falsch. Mhm. Und deswegen ist jetzt Mama oder Papa böse auf mich.
Wie kommt man auf die Idee überhaupt, sich Hilfe zu suchen? Also was muss passieren, dass man sagt, okay, jetzt gehen wir mal zum Familientherapeuten?
Ja, die meisten kommen, wenn es zu spät ist.
Was heißt zu spät?
Zu spät bedeutet für mich, die Leute kommen dann, also zu spät gibt's nie, bin ich der Meinung.
Okay.
So, und es geht auch nicht darum, immer irgendwas zu retten. Ja, sondern die Menschen kommen wie auch zum Arzt erst dann, wenn der Schmerzpunkt erreicht ist und sorgen nicht im Vorfeld gut für sich. Und ich bin der Meinung, jede Familie könnte zur Familienberatung gehen, um einfach mal zu schauen, hey, wie sieht's denn bei uns aus? Wie sehen denn unsere Kinder das? Wie sieht meine Frau das? Wie sehe ich das? Wie sieht mein Mann das? Und das einfach als präventive Maßnahme zu sehen und nicht zu sagen, wir kommen jetzt dann, wenn es halt, ja, wenn es zu spät ist.
Und was passiert in den Familien? Also man redet nicht mehr miteinander oder Kinder werden schlecht in der Schule oder was ist dann sozusagen dieser Schmerzpunkt, den du gerade erwähnt hast, der dann in deiner Praxis sichtbar wird?
Ja, dass einfach ganz viele Dinge nicht ausgesprochen werden, die da sind. Aha. Und das ist eins der größten Probleme, dass die Menschen nicht das aussprechen, was sie fühlen. Ja, ich fühle mich zum Beispiel traurig oder ich bin jetzt mit irgendwas unzufrieden, was mein Gegenüber macht. Ich spreche es aber nicht aus, weil ich zum Beispiel denke, ich möchte nicht, dass er sich denn schlecht fühlt und traurig ist. Das ist ja auch was auf Arbeit ganz oft passiert. Ich habe Kopfkino, ich merke jetzt, oh, das ärgert mich und das würde ich gern sagen. Ich stelle mir ständig vor, wie ich sage, aber ich mache es nicht. So, und das stapelt sich dann irgendwann.
Und dann kommst du als Therapeut und sagst, jetzt redet doch mal miteinander. Oder wie läuft das?
Genau. Zum Thema Kommunikation habe ich für mich so eine Faustregel entdeckt und die beinhaltet einmal Wünsche äußern und Aua sagen. Und das sind so die beiden kleinen Dinge, die ich in meinen Alltag mit einbringen kann, damit halt eine Kommunikation besser laufen kann. Also der erste Punkt, ganz klar zu sagen, das wünsche ich mir vom Gegenüber. Und das heißt nicht, dass dieser Wunsch erfüllt wird, sondern es geht darum, dass der Gegenüber erfährt, ah, das ist bei ihm los oder das ist bei ihr los und das wusste ich gar nicht.
Das ist schon heilsam.
Ja, dann kann man nicht sagen, ich wusste es nicht. Das Problem ja an dem Punkt ist, die meisten denken, dass der Gegenüber das weiß. Und dann kannst du mal vielleicht bei dir überlegen, ob du das bei deinem Mann kennst. Du sagst was zu deinem Mann und es kommt bei ihm ganz anders an, als du meintest. So, und ich glaube, das betrifft jedes Paar. Und das passiert meistens so nach 5, 6 Jahren, wenn man zusammen ist. Am Anfang ist es halt sehr hormongesteuert, man ist verliebt, man erlebt viele Dinge und auf einmal lerne ich den Menschen wirklich kennen, wie er ist. Und dann passieren solche Sachen, wir nennen es unterschiedliche Sprachen sprechen. Und das dann zu erfahren, was bei dem anderen los ist, das ist dann spannend.
Okay, also Wünsche äußern, in sich hineinhören und dann sagen, wie man sich's gern wünschen würde und dann kann der andere gucken, ob er und wie er reagiert.
Genau. Das ist der eine Punkt, ganz klar zu sagen, das möchte ich. Ja, und viele haben das nie gelernt. So. Und der zweite Punkt ist Aua sagen. Stopp, hier ist meine Grenze. Du gehst jetzt hier über meine Grenze. Oder ich gehe selbst über meine Grenze. Und das ist ja das, was ganz viele Menschen verloren haben, einfach mal wirklich das eigene Körpergefühl zu spüren. Sondern sie sind so in dem Funktionsmodus drin, den ganzen Tag durchzuziehen. Und ich gehe dahin, ich habe die Arbeit, ich habe die Kinder, ich habe irgendwie noch Freunde. Und ich fühle gar nicht rein, was ist denn hier bei mir? Und dann kommen halt auch ganz viele Erwartungen, wo ich denke, das muss ich jetzt machen. Dabei will ich gar nicht, aber ich mache es trotzdem, weil ich denke, der andere erwartet es. Und wenn ich es nicht mache, ist er enttäuscht.
Was ist zum Beispiel ein klassisches Aua, was Menschen formulieren?
Ich fühle mich jetzt bedroht, zum Beispiel. Es reicht ja irgendwie eine Kleinigkeit aus, zu Hause, in der Partnerschaft, dass ich jetzt vielleicht mal angeschnauzt werde. Und ich sage dann, ey, stopp, das geht mir zu weit. Ich möchte das jetzt nicht hören. Und viele sagen einfach gar nichts. Sie dulden das, sie werden vielleicht stiller, ziehen sich zurück. Und es sammelt sich und sammelt sich und sammelt sich. Und dann knallt es irgendwann. Manchmal nach Wochen, manchmal nach Jahren, manchmal gar nicht. Aber ich bin unglücklich.
Kannst du mal ein Beispiel geben?
Ich hatte letztens eine junge Frau kontaktiert, die sagte, ich möchte gern einen Termin bei dir buchen. Und dann sagte ich, ja, gerne, worum geht's denn? Und dann sagte sie, ja, um meine Partnerschaft, meine Beziehung, ich habe so Schwierigkeiten mit meinem Partner. Ich sage, ja, aber warum kommt er denn nicht mit? Und sie sagte dann, ja, das ist nichts für ihn, der will nicht. Der will nicht. Und wir haben ein bisschen darüber gesprochen und letztendlich kamen wir dahin, dass er das gar nicht wusste, dass sie das möchte. Sondern für sie war das ganz klar, er will nicht. Und dann habe ich gesagt, ich wünsche mir von dir, dass du mit ihm ins Gespräch gehst und sagst, ey, ich möchte zu diesem Termin und ich wünsche mir, dass du mich begleitest. Und das hat sie gemacht und hat mich nächsten Tag angerufen und sagte, ja, er kommt mit.
Bravo.
Ja, und das sind einfach so ganz kleine Dinge, wo ich denke, ich weiß das ganz genau, was er gegenüber will, dabei weiß ich es gar nicht. Ja, oder ein anderes Beispiel, ich hatte mal ein älteres Ehepaar, die waren durch 40, 45 Jahre verheiratet. Und er sagte dann, ja, sie weiß doch ganz genau, wie ich bin. Und das macht sie ganz genau mit Absicht. Ja. Und er war wütend. Ja. Und ich habe dann gesagt, bist du dir sicher, dass du das weißt? Ja, ja, ich kenne doch meine Frau, ich kenne sie 40 Jahre, sie ist so lange an meiner Seite. Ich sage, dann frag sie doch mal, ob ihr das bewusst ist. Und er guckt rüber und sie schüttelt mit dem Kopf und die Tränen kommen. Und sie haben 40 Jahre aneinander vorbeigelebt in der Gefühlswelt. Aber ich war davon so überzeugt, so ist es. Weil ich weiß doch, wie mein Mann ist oder wie meine Frau ist. Mhm. Und da habe ich 1000 Beispiele, dass die Leute einfach nicht das aussprechen, was da ist.
Dann bist du als Therapeut so eine Art Katalysator oder du stellst die richtigen Fragen oder wie arbeitest du, dass du die Menschen so öffnest, dass die das plötzlich können?
Ich glaube einfach, dass ich die Fragen stelle, die da sind. Und ich auch vielleicht die Fragen stelle, die wehtun.
Oh.
Also eigentlich in den Schmerzpunkt genau hineinzugehen. Ja, und sagen, wie fühlst du dich denn dabei jetzt?
Mhm.
Ja, was meinst du mit, wie ich mich fühle? Ja, wie fühlst du dich denn?
Mhm.
Und viele können das gar nicht beantworten.
Mhm.
Und dann gehe ich immer wieder, wie fühlst du es denn in deinem Körper? Fühlst du was in der Brust? Fühlst du was im Bauch? Wie fühlt sich das an? Und dann merkst du auf einmal, oh, das brodelt. Und dann kommen ganz schnell halt auch die Tränen. Ja, weil auf einmal, oh, jetzt bekommt mein Gefühl Platz und das hatte Ewigkeiten keinen Platz.
Und wer hat es am schwersten? Die Mütter, die Väter, Alleinerziehende? Gibt es da Erfahrungswerte aus deiner Sprechstunde?
Das kann ich nicht sagen, wer da die größten Schwierigkeiten hat, sondern ich glaube, jeder hat seine Geschichte und seinen Rucksack zu tragen.
Mhm.
Und ich sage das auch ganz gerne, wenn die Leute zu mir in die Praxis kommen und aufgeregt sind. Stell dich mal ans Fenster und guck mal raus. Und da ist dann die Einkaufsstraße und da laufen ganz viele Leute. Dann sage ich mal, jeder, der da unten langläuft, könnte sich hier hinsetzen. Jeder. Weil jeder hat Themen und Erfahrungen.
Absolut, ne?
Ja, aber wir sind so im Fokus zu funktionieren.
Mhm.
Und das sorgt dann halt dafür, dass ich dann nicht gut für mich sorge. Und dann vielleicht auch zu dem Thema wieder zurückzukommen, zur Familie oder zu den Drucksituationen oder psychischen Belastungen. Wenn ich nicht für mich gut sorgen kann, kann ich nicht für andere gut da sein.
Mhm.
Und das ist ja das, was passiert.
Wenn man sich nicht selber lieb hat, so, ne, dann kann man auch schwer die anderen lieben. Man muss so ein bisschen in sich ruhen, damit man auch geben kann.
Richtig. Aber dann gibt's auch das Problem, dass viele nie geliebt wurden. Und wenn ich nie gelernt habe, Liebe zu spüren, zum Beispiel wenn meine Eltern mir nicht diese Zuneigung und Nähe geben konnten, dann ist es eine Sprache, die ich nicht spreche.
Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man seine Kinder nicht liebt.
Doch, sie lieben ihre Kinder. Aber sie lieben sie vielleicht nicht so, wie die Kinder das bräuchten.
Also angenommen, jetzt ist jemand, der glaubt, der liebt seine Kinder, aber ist vielleicht eckig alles und rumpelt und knirscht. Gibt es so Techniken, wie man das auch die Kinder spüren lassen kann? Ich liebe dich.
Na, es geht erstmal darum, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, warum bin ich, wie ich bin. Und nicht irgendwie eine Rolle zu erfinden oder irgendeine Strategie anzuwenden, dass ich jetzt meinen Kindern Nähe gebe.
Mhm.
Sondern es geht ja darum, dass meine Kinder lernen, wie ich bin.
Okay.
Und dann lerne ich ja auch, wie ich bin. Und Jasper Juhl hat was ganz Tolles gesagt. Das war ja ein dänischer Familientherapeut. Der sagte, wir schenken Kindern das Leben und sie schenken uns das Leben zurück.
Mhm.
Und da ist so viel dran. Weil die Kinder spiegeln uns so perfekt. Und da habe ich die Möglichkeit, das anzunehmen. Und dann bei mir zu schauen, was ist denn bei mir und kann ich was bei mir verändern? Oder ich gehe halt in die Gegenseite, dass ich damit ganz doll Schwierigkeiten habe, mit diesen Gefühlen meiner Kinder umzugehen.
Mhm.
Und da wird es dann schwierig.
Wie ist es mit Körperlichkeit? Also das Kind in den Arm nehmen, zeigt man da, dass man das Kind liebt? Und kann man das auch mit Vorsatz tun?
Sollte ich nicht.
Nein.
Ja, das ist ja so, als wenn dich jemand umarmt und du willst es gar nicht.
Wie die aufdringliche Tante, die unbedingt ein Küsschen geben will.
Genau, wir kennen uns jetzt sehr kurz und ich würde sagen, ach komm, jetzt umarm mich doch mal bitte.
Ja,
da wirst du denken, oh, das ist aber jetzt aber ganz schön schwierig.
Ja.
Oder auch nicht, kommt drauf an. Ja, aber jetzt ein Distanzproblem oder nicht. Ja, aber da gibt es einfach keine pauschale Antwort. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil so viele Eltern oder Erwachsene kommen oder auch Pädagogen und sagen dann, ja, wir haben jetzt die und die Situation. Sagen wir mal Zähne putzen. Ja, ich habe Schwierigkeit, mein Kind will nicht Zähne putzen. Und dann wollen die Leute darauf eine pauschale Antwort. Was kann ich denn jetzt machen, dass mein Kind sich die Zähne putzen lässt oder selbst putzt?
Ja, sag's uns.
Sag's uns, ja.
Oder auch einfach die Kleider vom Boden wegräumt.
Ja, es geht darum zu schauen, jede Situation individuell zu betrachten. Jedes Elternteil, jedes Familienmitglied zu gucken, wie ist jeder drauf und wie sieht unsere Konstellation aus? Und das ganzheitlich zu betrachten und nicht zu sagen, mein Kind hat das und ich möchte dafür eine Antwort.
Also das heißt, das Kind räumt nicht auf oder putzt die Zähne nicht, weil es nicht will. Und das heißt, es geht gar nicht um den Akt des Zähneputzens, sondern es ist was Tieferes dahinter. Und wie findet man das jetzt raus?
Tja, das ist ein Prozess. Da gibt es auch keine pauschale Antwort drauf. Sondern da erstmal drüber zu sprechen, ist ja der Weg.
Ah. Okay.
Mhm. Ja, weil das ist so, auch ein Beispiel, wo viele Konflikte entstehen, ist ja, sagen wir mal, es ist kalt draußen und wir haben kleine Kinder und wir machen uns fertig für die Arbeit und wollen die Kinder in die Kita bringen.
Mhm.
Und ich bestehe darauf, dass mein Kind sich eine Jacke anzieht.
Mhm.
So, weil es draußen kalt ist. Und mein Kind sagt aber, nö, will ich nicht.
Mhm.
Ja, ich will nicht.
Ja.
Und ich bestehe aber darauf, doch, es ist kalt draußen, du ziehst jetzt an. Und dann entsteht ein Machtkampf. Und der ist immer zum Scheitern verdammt.
Oh.
Und dann kommt ja dieses Klassische, was gesagt wird, ja, das ist die Trotzphase, das ist das Trotzalter. Mhm. Ja, dabei verhalten sich ja nur die Eltern trotzig und nicht die Kinder, weil die Kinder sagen ja ganz klar, nein, ich möchte nicht. Aber die Eltern sind der Meinung, ich weiß es besser für dich. Mhm. Und das, was Kinder ja wollen, ist immer mitbestimmen. Sie wollen mitentscheiden. Und genau in solcher Situation entsteht ja auch die Autonomie, die Selbstbestimmtheit. Woher soll dein Kind wissen, dass es draußen kalt ist, wenn es nicht lernt, dass es kalt ist? Mhm. Und vielleicht da einen Tipp zu geben, ist einfach zu sagen, ich lasse jetzt diesen Machtkampf sein und ich gebe meinem Kind die Chance, eigene Erfahrungen zu sammeln. Ich nehme jetzt mal die Jacke mit und wenn die kalt wird, dann kannst du sie anziehen. Mhm. Und dann wird ja das Kind das lernen. Oh, ist jetzt doch verdammt kalt draußen, jetzt ziehe ich lieber die Jacke an. Und dann habe ich was gelernt und sonst lerne ich nur, dass ich das mache, was meine Eltern wollen.
Okay.
Und das ist dann oft schwierig, weil die Kinder können es nicht verstehen. Mhm. Und dann werden Eltern oft aggressiv, weil sie dann in Zeitdruck kommen, ich muss zur Arbeit. Mhm. Dann denken sie, oh, ich komme zu spät und dabei ist es ja auch das Zeitmanagement der Eltern. Und die Eltern tragen ja immer die Verantwortung für die Qualität zu Hause. Mhm. Und das wird halt ganz oft auf die Kinder abgegeben, wenn wir an unsere Grenzen kommen.
Jetzt muss ich nochmal fragen. Ich suche gerade den Machtkampf beim Kleider auf dem Boden liegen lassen. Mhm. Kind lässt halt dauernd die Kleider auf dem Boden liegen. Du sagst dem Kind, Mensch, könntest du die mal bitte wegräumen, sonst wird hier alles müllig. Mhm. Das liegt ja dann in deinem Bad auch rum. Mhm. Und wenn man das Kind in Machtkampf so, also ist doch dem Kind egal, dann liegt das eben da rum.
Naja, die Frage ist, weiß das Kind überhaupt, warum es mir wichtig ist, dass es weg soll? Oder sage ich einfach, soll weg?
Ja, das macht man so, es ist unordentlich, es ist nicht schön, es gefällt mir nicht.
Ja, aber das ist ja genau dieses, das macht man so. Ja, das ist ja das,
schlecht für die Kleidung.
Ja, aber da ist ja dann nicht die Persönlichkeit da, zu sagen, warum ist mir das jetzt wichtig? Ich möchte das nicht. Und da hängt jetzt das und das dran. Okay. Ja, und das hat ja was auch mit Beziehung zu tun. Okay. Wenn ich gut mit meinem Kind in Beziehung bin, dann hört mein Kind mir auch viel wahrscheinlicher zu, als wenn mein Kind sich von mir nur beurteilt und
schlecht behandelt wird. Sehr gut. Wie ist denn das mit Rollenmustern? Das hat sich ja ein bisschen geändert jetzt doch in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Was hat das für einen Einfluss auf die Familienharmonie? Wird es leichter, wird es schwerer?
Das Rollenverhältnis zwischen Mann und Frau?
Ja, und wie sich Mütter und wie sich Väter selbst wahrnehmen.
Ja, das ist auch ein Riesenthema. Das hat ja auch einfach einen geschichtlichen Hintergrund und einen Generationshintergrund. Mhm. Dass einfach auch sich Mütter viel verantwortlicher für die Kinder fühlen und für alles andere als der Mann. Wenn die Frau, sagen wir mal, jetzt ganz klischeehaft den Haushalt macht, dann ist das selbstverständlich. Und wenn der Mann gewisse Sachen übernimmt, dann wird oft darüber gesprochen, ja, danke, dass du es gemacht hast.
Genau, danke. Mhm.
Danke, dass du mir geholfen hast, dabei ist es ja unsere Wohnung oder unser Haus. Ja, und das ist ja super schwierig, aber das ist halt daran, dass ich mich halt auch jahrelang in dieser Rolle, dass ich in dieser Rolle bleibe. Mhm. Da sorge ich ja auch nicht gut für mich, sondern ich akzeptiere meine Rolle. Mhm. Und das hat ja auch was damit zu tun, dass ich es nie anders gelernt habe. Dass vielleicht meine eigene Mutter, meine Großmutter sich ähnlich verhalten haben. So, und das kommt jetzt in den Wandel und das ist halt auch schwierig, das für die Männer umzusetzen.
Ja, ja, hört man immer wieder, dass die Männer damit Schwierigkeiten haben, wenn die Frauen genau dieselben beruflichen Entwicklungschancen für sich haben wollen und vielleicht nicht den Haushalt machen wollen, sondern vielleicht eine Haushaltshilfe eingestellt werden soll oder sowas. Wie geht man denn dann damit um, mit so klassischen Rollenmustern, die aufgebrochen werden wollen, aber es klappt noch nicht so gut?
Naja, das ist die Frage, sind da Erwartungen oder Wünsche? Erwarte ich das, dass sich das ändert von alleine? Oder kann ich aktiv daran teilnehmen und sagen, das wünsche ich mir in unserer Beziehung? Weil das ist ja auch wieder eine Sache, die ich nicht pauschal benennen kann, weil es kommt ja darauf an, was will ich? Vielleicht fühle ich mich ja in dieser Rolle total wohl. Mhm. Ich habe aber das Gefühl, oh nee, das ist ja heute gar nicht mehr so. Mhm.
Wenn Eltern streiten, geht es ja doch oft um Erziehung und die Kinder. Sollte man dann als Eltern die Kinder mit einbeziehen?
Bei der Erziehung?
Na, bei den Streitigkeiten.
Es kommt drauf an, welche Streitigkeiten. Und Erziehung, finde ich allgemein, ist immer ein schwieriges Wort.
Ah, gut, erklär.
Sondern für mich geht es eher um Beziehung.
Okay.
Beziehung statt Erziehung.
Gut.
Ja, und da gibt es ja auch, das Gras wächst ja auch nicht schneller, wenn man dran zieht.
Gut, das mag ich gern. Das gefällt mir sehr, das Bild.
So, und Beziehung ist alles. Ja, und wenn ich erziehen möchte, ist ja oft ein Druck da. So muss mein Kind sein.
Okay.
Aber ich akzeptiere oft nicht, wie mein Kind einfach ist. Und deshalb haben ja auch so viele Menschen Schwierigkeiten, selbst herauszufinden, wer bin ich? Mhm. Wer bin ich und was will ich? Weil ich es nie gelernt habe. Ich durfte es nie lernen, weil meine Eltern für mich immer bestimmt haben.
Und an dieser Stelle ist der perfekte Moment für unsere neue Rubrik, der Mythencheck der Techniker. In jeder Folge gehen wir drei populären Vorstellungen, Vorurteilen oder Volksweisheiten auf den Grund. Zusammen mit unserem Studiogast beantworten wir die Frage, was stimmt denn wirklich?
Mythos Nummer 1. Eltern haben es heute schwerer als früher.
Nein, ich würde sogar sagen, heute haben die Eltern es leichter, weil einfach über gewisse Sachen gesprochen wird. Und früher war das einfach normal, Fakt. Da gibt es keine Diskussion, weil es einfach auch dann irgendwann schnell gesellschaftskritisch wird. Früher war es zum Beispiel normal, Kinder zu schlagen.
Ja.
Das war normal.
Oh.
Und das ist noch gar nicht so lange her, dass selbst an Schulen Gewalt angewendet wurde.
Mythos Nummer 2. Nur schwache Menschen haben psychische Probleme.
Was heißt denn schwache Menschen?
Also die, die labil sind, die psychisch nicht ganz stabil sind.
Nein, jeder kann psychische Probleme bekommen, bloß für die Leute, die nicht gut für sich sorgen können, beziehungsweise spüren, da ist jetzt gerade was und ich da nichts ändere, für die wird schwierig. Aber das ist jetzt darauf zu beziehen, auf nur schwache Menschen haben diese Probleme, nein.
Nee.
Wir alle.
Genau, wir alle. Mythos Nummer 3. Immer mehr Kinder sind verhaltensauffällig.
Schwierige Frage. Ich glaube ja, dass es in der Gesellschaft als verhaltensauffällig ankommt. Aber ich finde es nicht verhaltensauffällig, sondern die Kinder, die, sagen wir mal, sich schwierig verhalten, in Anführungsstrichen schwierig verhalten, also es ist für mich anstrengend, die sind ja eigentlich sehr gesund. Sie zeigen das, was bei mir ist. Und der Gegenüber kann es einfach nicht akzeptieren. Da kommen wir wieder auch zu diesem Thema Wut. Oder allgemein Gefühle. Welche Gefühle sind in unserer Gesellschaft gestattet und welche nicht? Freude ist immer, dafür ist immer Platz. Ich freue mich immer, wenn mein Kind gut drauf ist. Aber wenn mein Kind wütend und traurig ist, dann kann ich das oft ganz schwer aushalten. Ja, und da gibt es ja einfach ein Beispiel. Ein Kind fällt hin und weint. Und die Erwachsenen gehen hin und sagen, komm, steh auf, alles gut, ist nichts passiert. Doch, ich bin hingefallen, habe Schmerz und weine. Oder ein anderes Beispiel ist, ich bringe mein Kind in die Kita und mein Kind weint, weil es traurig ist, dass die Eltern jetzt weggehen oder die Mama oder Papa. Und die Erzieher oder Erzieherinnen gehen dann sofort hin und wollen das Kind ablenken. Komm, wir machen jetzt das und das. Die meinen das gut. Sie wollen dem Kind was Gutes. Aber was da suggeriert wird, ist, meine Trauer ist jetzt nicht gestattet. Ich darf nicht traurig sein. Und ich finde, der richtige Weg dort wäre, das Kind da drin zu begleiten und sagen, okay, du bist jetzt traurig. Ich sehe das. Hast du eine Idee, was dir helfen könnte jetzt? Soll ich bei dir bleiben? Ja, müsst du alleine sein. Was würde dir jetzt helfen? Und dann nehme ich das Kind in dem Gefühl an. Und das ist das, was halt einfach nicht passiert, weil wir einfach diese Gefühle von Wut und Trauer nicht aushalten. Ganz oft.
Und du sagst ja noch was Wichtiges, eben auch das Gefühl des anderen beschreiben, anerkennen und damit ja auch wertschätzen.
Ja, Anerkennung vor allem. Ich erkenne dich an, wie du bist.
Und es auch mal mit Worten aussprechen.
Ja,
und so,
unbedingt.
Ne? Super,
ja,
guter Tipp.
Unbedingt. Alles aussprechen. Alles, was da ist.
Das war der Mythencheck der Techniker.
Und das ist ja auch wieder das Thema bei Mann und Frau. Ja, dieses, man sagt, ja, mit Frauen kann man reden, Männer muss man fragen. Und das ist halt ganz oft so ein Thema, was einfach stattfindet. Warum auch viele Männer Schwierigkeiten haben, auch in eine Beratungsform zu gehen.
Aha, erklär das nochmal genauer. Was ist mit euch los?
Was ist mit uns los, ja? Kann ich jetzt nicht auf alle beziehen, aber das ist einfach Fakt, dass Frauen doch kommunikativer sind als Männer.
Weil wir das so gelernt haben oder ist das östrogenbedingt?
Das weiß ich nicht, wo das herkommt. Aber es ist einfach meine Beobachtung.
Ja, könnte schon sein.
Ja, und das ist ja auch nicht nur, was ich sage, sondern auch ganz, ganz viele andere in dem Bereich, die das auch schon viele, viele Jahre machen. Und gerade dieses Thema, mit Frauen kann man reden, Männer muss man fragen. Und ich glaube, da würden sich ganz viele Frauen gerade bestätigt fühlen, wenn die das hören.
Empfiehlst du, dass wir die Männer fragen? Und finden die das nicht invasiv? Also, ne, was weiß ich, in der Beziehung, Frau möchte gerne Wünsche äußern, möchte gerne ausgehen oder ein paar Liebesbezeugungen haben und der Mann geht lieber mit den Freunden zum Fußball. Wäre das dann die richtige Situation zu fragen, warum willst du nicht mit mir jetzt den Abend verbringen? Warum gehst du mit deinen Freunden? Das ist ja gleich auch wieder ein Vorwurf.
Ja,
oder, also wie formuliert man richtig, ohne dass man aufdringlich oder invasiv wirkt? Und was bewegt?
Ich-Botschaften.
Okay, erzähl. Mach mal ein Beispiel.
Ich wünsche mir, dass ich jetzt feiern gehe. Vielleicht auch ohne dich. Weil ich möchte Bestätigung. Ja, nein.
Jetzt sag einfach die Frau. Du hast jetzt die Frau gesprochen.
Ja, ja. Ich möchte jetzt feiern gehen und flirten und schöne Erfahrungen machen, die ich vielleicht zu Hause nicht mehr bekomme. Ja,
ja, wobei die hätte ja auch sagen können, ich möchte es mit dir.
Ja.
Süßer.
Ja, ich möchte mit dir. Aber ich denke wahrscheinlich schon, der will eh nicht. So, und da genau ist es ja auch dieses Thema Wünsche äußern. Ich möchte gerne mit dir den Arm verbringen. Und dann hat mein Gegenüber die Wahl zu sagen, ja oder nein. Und dann liegt es in meiner Verantwortung, was ich daraus mache.
Viele Männer fühlen sich das jetzt vielleicht ein Vorurteil ja dann total eingeengt. Oh Mann, die will schon wieder was und oh, die lässt mich gar nicht mal meine Freiheit genießen.
Ja, ja.
Das nervt den.
Ja, kann ja auch so sein.
Und dann?
Ja, dann sollte er das sagen, dass mich das nervt.
Okay.
Und wenn ich dann als Frau daneben stehe und merke, ich habe jahrelang einen Mann, der mich nervt oder sich von mir genervt fühlt in meinen Wünschen, ja, dann muss ich gucken, was ist für mich gut. Und da meine ich jetzt nicht zu sagen, ja, ich trenne mich jetzt sofort und suche mir einen anderen Partner oder eine andere Partnerin, sondern zu schauen, was möchte denn ich? Und das ist ja das, was bei mir in den Gesprächen täglich stattfindet, dass erstmal herauskommt, das will ich überhaupt. Mhm. Ja, weil die Leute wissen immer, was sie nicht wollen, aber sie wissen nicht, was sie wollen. Mhm. Ja, und wenn ich diesen Wunsch habe, ich möchte doch gerne mit dir feiern gehen, ich möchte, dass du mit mir tanzen gehst, aber mein Mann will einfach nicht tanzen, dann kann ich das nur akzeptieren.
Okay.
Weil ich habe einfach keine Wahl, weil sonst wäre er da und hätte überhaupt keinen Spaß und wahrscheinlich hätte ich dann auch keinen Spaß, weil ich sehe, er hat keinen Spaß.
Mhm. Das heißt, man muss auch damit leben, dass man vielleicht nicht alle Wünsche und Bedürfnisse erfüllt bekommt, sondern man muss sie akzeptieren bis zu einem gewissen Grad, aber wenn das alles nicht passt und zu viel auseinanderliegt, dann kommt schon die Trennung, oder?
Ja, also Trennungen sind ja nicht immer negativ.
Aha.
Also Trennungen sind ja ganz oft auch was Gesundes.
Okay.
Also viele kommen ja auch zu mir, wo dann der Prozess eigentlich der gesunden Trennung stattfindet. Mhm. Dass die Kinder zum Beispiel nicht zum Spielball werden.
Oh, das ist jetzt ein wichtiges Thema. Dann erklär doch mal, was machen wir im Falle einer Trennung oder Scheidung, die ansteht? Wie sollte man da als Paar vorgehen?
Na, es ist vor allem wichtig, erstmal klar zu werden, was wollen wir überhaupt? An welchem Punkt stehen wir jetzt gerade? Mhm. Und es ist auch ganz wichtig, mit den Kindern darüber zu reden. Mhm. Weil die Kinder kriegen ja ganz genau mit, dass da was nicht läuft. Und wie viele Geschichten habe ich von Beteiligten gehört, die irgendwelche Bilder im Kopf haben aus ihrer Kindheit, wie sie im Auto sitzen und das Auto vollgepackt ist und sie schauen nach hinten und da steht der Papa. Und sie fahren los und das hat sich bis heute eingebrannt, dieses Bild, weil einfach nicht gesprochen wurde darüber. Auf einmal ändert sich die Welt. So, ich muss hier weg und ich weiß gar nicht warum, weil ich wusste gar nicht, dass da was ist. Mhm. Und dann ist das, was bei Kindern ganz oft passiert, dass sie sich verantwortlich fühlen dafür. Ich muss doch irgendwas falsch gemacht haben, sonst hätten sich doch Mama und Papa nicht getrennt. Mhm. Und das ist halt so ein unglaublich emotionales Thema für so viele Menschen. Und da kommen wir wieder zur Biografiearbeit. Herausfinden, warum bin ich, wie ich bin? Warum fühle ich mich zu gewissen Personen hingezogen? Was hat ja auch immer einen Grund, warum wir mit Menschen zusammen sind? Was löst der oder die in mir aus? Das ist zum Beispiel auch beim Thema psychische Belastung, wenn ich mit Frauen zusammengearbeitet habe, die halt körperliche Gewalt erlebt haben oder sexuelle Übergriffe, vergewaltigt worden sind und sonstiges. Dass diese Frauen ganz oft argumentieren und sagen, immer habe ich so ein Pech, an so einen Mann zu geraten. Mhm. Und da sage ich dann immer, nein, das ist kein Pech und das ist auch kein Zufall. Sondern es hat Gründe, warum du dich zu solchen Männern hingezogen fühlst. Und zu 99,9% sind es Frauen, die in ihrer Kindheit ähnliche Sachen erlebt haben. Ob es Gewalt war, sexuelle Übergriffe, Alkohol, Drogen bei den Eltern. Und da geht es dann halt heraus von, warum fühle ich mich denn zu diesen Menschen hingezogen? Und das ist kein Pech und kein Zufall, sondern dieser Mensch strahlt irgendwas Vertrautes in mir aus. Ich sehe einen Menschen, lerne ihn kennen oder sehen und den finde ich toll. Mhm. Ja, und dann macht mein Hirn einen dummen Fehler, weil der so wird mir, der ist toll, das ist vertraut und mein Hirn übersetzt diese Vertrautheit als Sicherheit. Mhm. Also lasse ich mich auf diesen Menschen ein. Mhm. Und der stellt sich ja nicht hin und sagt, ey, ich bin Sven und ich knall dir erstmal eine, sondern das kommt ja später. Aber trotzdem ist es mir vertraut und ich lasse mich darauf ein. Mhm. Und das passiert immer wieder und immer wieder und immer wieder. Deswegen ist das auch ganz oft so, dass wenn wir Partner oder Partnerin haben, dass sie viele Ähnlichkeiten zu unseren eigenen Eltern haben.
Okay, das heißt, im Falle einer Trennung und Scheidung, was ist wichtig für Kinder, dass man mit ihnen spricht und sie mitnimmt und sie nicht vor irgendwelche Tatsachen stellt, die ohne sie abgelaufen sind?
Richtig. Und das ist das, was ich halt auch ganz oft erlebe. Die Eltern melden sich und sagen, ja, wir wollen eine Paarberatung machen. Mhm. Ich sage, worum geht's denn? Ja, wir wissen nicht, ob wir noch zusammenbleiben. Es ist ganz schwierig und wir haben kleine Kinder und ein Haus und sonstiges. Mhm. Und ich sage, ja, und dann frage ich halt ganz oft, ob sie ihre Kinder mitbringen. Mhm. Und dann sagen sie, nein, definitiv nicht. Mhm. Und der erste Termin findet in der Regel meistens auch ohne Kinder statt. Mhm. Da geht es ja auch um Sicherheit. Und um Vertrauen, weil wenn oft die Kinder dabei sind, sagen die Eltern nicht das, was sie wirklich denken und fühlen, weil sie ihre Kinder schützen wollen. Mhm. Und das ist dann halt auch so ein Prozess, wo ich dann immer erlebe, dass es gerade bei solchen Angelegenheiten, gerade um Trennung, einfach wichtig ist und es ist ein Muss, dass diese Kinder dabei sind. Mhm. Dann kann es halt auch schon passieren, dass ich dann sage, nein, das begleite ich jetzt nicht, weil ich möchte einfach, dass alle Beteiligten dabei sind. Weil sonst macht dieser Prozess keinen Sinn. Weil dann fangen wir an zu interpretieren. Mhm. Wenn wir sagen, was könnten denn unsere Kinder gerade denken? Ja, keine Ahnung. Mhm. Müssen wir sie fragen.
Also man kennt ja auch so Paare, wo dann die Kinder auch so missbraucht werden, quasi also als Pfand. Mhm. Ein Elternteil hetzt die Kinder gegen das andere Elternteil auf und das ist ganz, ganz schlimm. Und dann sehen die sich jahrelang nicht mehr und müssen viele Jahre später wieder zueinander finden, wenn überhaupt.
Dann überhaupt, ja.
Das ist ja, eigentlich ist eine Katastrophe. Wie kann man denn sowas vermeiden? Also wenn die Eltern ja, das sind ja oft auch dann schwierige Charaktere bei den Eltern, dass die da sozusagen ihre Kinder benutzen, um ihr eigenes Ding durchzuziehen.
Ich bin ja in meinem Scham oder meinem Schmerz und meiner Trauer.
Und Kränkung?
Ja, ja, klar, ich bin verletzt und das läuft dann halt ganz oft ungesund ab. Ja, dass ich dann irgendwelche Vorwürfe mache oder ich quetsche meine Kinder aus, wenn sie bei mir sind. Ja, wer ist denn da? Ist da vielleicht neue Partner, neue Partnerin? Und die Kinder merken dann, ah, okay, wir sind jetzt der Bote. Und das ist halt super gefährlich. Kinder werden einfach so oft unterschätzt. Dabei sind Kinder die kompetentesten Wesen, die es gibt. Und denen wird immer mehr Kompetenz genommen von den Erwachsenen, je älter sie werden. Ja. Und in solchen Situationen denken viele einfach, ja, mein Kind versteht das eh noch nicht. Und doch, selbst mit 1, 2 Jahren merken die Kinder, ah, da ist was. Und das hinterlässt ganz tiefe Spuren. Und ich sage immer, 95% der Muster, die wir haben, entstehen im Alter zwischen 0 und 12. Das ist die allerentscheidendste Phase in unserem Leben. Was wir da erlebt haben, tragen wir unser ganzes Leben mit. Und wenn wir da zum Beispiel eine Trennung erlebt haben, dann habe ich ganz oft, also ich frage dann ganz gezielt oft diese Frage, was ist denn da passiert in dieser Phase? Und da merkt man schon, oh, da passiert gerade ganz viel. Und es sind oft Menschen, die in dieser Zeit Trennung der Eltern erlebt haben. Und das wurde aber nie besprochen, es wurde nie ausgesprochen, was da passiert ist in dieser Zeit. Und da bricht so viel raus. Und wenn da ganz viele Gefühle und ganz viele Tränen und ja, diese schweren Themen einfach da sind, dann ist das so wunderbar. Weil ich sag mal, wenn das Eis bricht, dann fließt Wasser. Und da ist ja so viel oft drin, was so verhärtet ist und das muss raus.
Haben also Kinder aus unglücklichen Trennungssituationen eine Chance, überhaupt ein normales, gesundes Liebes- und Beziehungsleben später zu leben? Und was müssen die tun oder was muss passieren, damit die Kinder keinen Schaden nehmen?
Das können wir nicht verhindern. Ich glaube, alle Eltern geben ihren Kindern Schaden.
Okay.
Das ist unvermeidbar.
Okay.
Und das ist auch nicht schlimm. Ja, aber umso wertvoller ist es, wenn ich es mitbekomme, wenn ich was nicht aus meiner Sicht richtig mache. Es geht auch nicht immer um richtig und falsch, sondern wenn ich merke, oh, das war jetzt nicht gut, dass ich dann sage, ey, nee, das war jetzt echt nicht in Ordnung.
Du hast das Wort gesund gerade schon verwendet. Welchen Einfluss hat denn dieses Familienleben auf die physische und auf die seelische Gesundheit? Was beobachtest du da bei deinen Patienten?
Die meisten Symptome, die Eltern oder Familien haben, ist, dass sie einfach schnell gestresst sind, sie sind schnell gereizt, sie haben Schlafprobleme, sie haben Kopfschmerzen, sie haben Magenschmerzen und können sich das oft nicht erklären. Und ich erinnere mich da gerade an eine ganz tollen Therapeutin, die ich in meiner Ausbildung erlebt habe. Und sie sagte zu mir, Chris, wenn du manchmal Kopfschmerzen hast oder Albträume, Schlafprobleme und du kannst dir nicht erklären, wo das herkommt, also du merkst irgendwie, ach, ich werde nicht krank, ich bin nicht erkältet, dass du dir selbst die Frage stellst, gibt es irgendetwas Unausgesprochenes? Irgendetwas. Und das habe ich dann bei mir beobachtet und gemerkt, oh ja, das ist eine Menge Unausgesprochenes. Und das hat mir so sehr geholfen, einfach auch gewisse Sachen einfach auszusprechen, weil sie dann einfach raus sind. Und das macht mit unserem Körper so viel. Und gerade bei Familien, die in solche Belastungssituationen oder Phasen stecken, sprechen sie einfach das nicht aus, was da ist, weil sie Angst haben, wir machen es noch schlimmer. Also sprich, wir gehen Konflikten aus dem Weg, um die Harmonie zu wahren. Und das ist immer, immer, immer schädlich, nichts auszusprechen.
Okay, das heißt, woran merke ich als Eltern, dass ich unter Druck stehe?
Im Idealfall kennst du dich gut und dann merkst du, ich verändere mich. Aber ganz oft wird dann die Verantwortung beim Gegenüber gesucht. Oh. Du machst das jetzt falsch und das ist schwierig, ich will, dass du das änderst. Aber ich finde nicht heraus, warum mich das jetzt triggert. Sondern es ist ja ganz einfach zu sagen, oh, der ist doof oder die ist doof.
Also die ist schuld an meinem schlechten Gefühl.
Aber, ja, aber herausfinden, warum löst denn dieser Mensch das in mir aus oder warum löst diese Situation das gerade in mir aus? Diese Frage wird sich nie gestellt oder ganz selten. Und da geht's dann halt auch wieder in die Biografiearbeit, zu gucken, was ist denn bei mir gewesen, dass mich das da so triggert oder mich so verletzt oder so hochholt. Und manchmal entstehen da ja Sachen oder ich komme wieder zu Themen von damals, die mir gar nicht mehr bewusst waren. Und dann beginnt Heilung.
Und die Corona-Zeit, hoffentlich ist sie bald zu Ende, war eine Ausnahmesituation, ist eine Ausnahmesituation. Im Lockdown waren viele Kinder wahnsinnig belastet, ne? Die Freunde sind weggebrochen, die Schule, der tägliche Ablauf war kaputt. Ja. Die Eltern waren genervt, mussten von der Arbeit zu Hause bleiben. Viele Kinder sind psychisch auffällig geworden. Das erzählen uns auch Kinderpsychologen, Psychiater. Ich habe sogar gelesen, Triage in der Kinderpsychiatrie, weil man sich überlegen musste, welches Kind ist jetzt am schwersten geschädigt, aber geschädigt waren sie irgendwie alle. Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen, zu deinen Erfahrungen? Was war das Schlimmste für die Kinder?
Ich glaube einfach, das Schlimmste für die Kinder war, dass sie einfach zu wenig Kontakt zur Außenwelt hatten. Ja, dass sie mit Freunden nicht spielen konnten, in der Schule waren, das normale Leben zu führen. Und dazu kamen wir einfach diese Doppelbelastung. Die Eltern sind dann den ganzen Tag mit ihren Kindern zu Hause, machen dann vielleicht noch Homeoffice und dann noch Homeschooling. Da komme ich so an meine Grenzen. Mhm. Und das spüren ja die Kinder, wenn die Eltern überfordert sind. Mhm. Und da finde ich halt auch eher den Weg zu schauen, was können wir denn als Eltern ändern, dass es uns in diesen Situationen besser geht. Mhm. Und das ist ja das, was halt auch einfach bei uns viel zu viel passiert, dass einfach die Kinder zu sehr in die Verantwortung genommen werden. Also ob das jetzt im Jugendamt ist, wenn es irgendwelche Hilfepläne gibt, sonstiges, geht es immer um die Kinder. Was können wir für die Kinder machen? Und in erster Linie, wenn es nach mir gehen würde, geht es um die Eltern, dass die Eltern lernen, was brauche ich, damit es mir besser geht, dass ich meine Kinder gut begleiten kann. Mhm. Und das ist ja auch, wenn Eltern mich zum Beispiel anrufen und sagen, ey, ich habe jetzt ein Problem mit meinem Kind und ich würde ihn mal gern zu dir schicken, sage ich, nein, ich möchte dich oder euch kennenlernen mhm. und darüber mit euch sprechen.
Was sind denn so für so ein Kind besonders schlimme Stressfaktoren? Was muss man vielleicht auch vermeiden oder umschiffen?
Na, ich denke einfach, Kinder brauchen eine gewisse Art von Freiheit. Und wenn Kinder eingesperrt sind, wird es schwierig.
Okay, ja, und was sind alles Freiheiten für Kinder?
Dass sie den Raum haben, sich zu entfalten. Dass sie einfach die Möglichkeit haben, das zu machen, was sich gerade für sie gut anfühlt.
Digitale Medien, Social Media, Instagram.
Ja, da wollte ich gerade, da wollte ich gerade hinkommen. Und das ist ja auch dieses, was denn halt stattfindet. Die Eltern sind oft überfordert und dann wird doch mal schneller das Handy hingereicht. Mhm. Oder der Laptop oder die Konsole oder der PC.
Ja.
Und dann wird gezockt ohne Ende. Und das ist ja auch schon unabhängig von Corona auch vorher schon ein großes Problem gewesen. Und das ist halt auch ein Thema, womit viele Eltern halt auch kommen. Ich kriege mein Kind nicht mehr vom Internet weg oder vom Zocken. Und da gibt's, finde ich, einen ganz spannenden Punkt. Und zwar zu schauen, hat mein Kind eine Aufgabe, woran es wachsen kann? Und ich meine jetzt nicht körperlich, sondern woran kann ich wirklich als Mensch in meiner Persönlichkeit wachsen? Und Kinder, die dann halt auch oft keine Vorbildfunktion haben, die Eltern, die vielleicht keine Hobbys leben oder sie wenig mit ihren Kindern befassen, weil sie einfach viel arbeiten und K.O. sind und dann sich zurückziehen und die Kinder machen dann ihr eigenes Ding und verfallen dann oft halt in der Medienwelt und fangen an zu zocken. Und gerade bei dem Spielen ist das so, dass sie dort halt eine Aufgabe haben.
Mhm.
Hier bin ich überlegen, vielleicht sogar meinen Eltern gegenüber, weil die wissen ja gar nicht, was ich mache. Und dann komme ich in Level zu Level und ich gebe mir immer eine neue Aufgabe und immer wieder eine neue Aufgabe. Und ich glaube, dass Gerald Hüther das war, der das sagte, dass Menschen zwei Dinge brauchen. Und das ist einmal, ich muss in Beziehung sein und ich muss wachsen können. Und das beginnt ja schon als Fötus. Mhm. Ich bin mit dem Mutterleib verbunden, ich bin in Beziehung mit meiner Mutter und ich wachse.
Mhm.
Weil ich ein Fötus bin. Ne?
Mhm.
Und das hört auch bis zum Lebensende nie auf.
Mhm.
Sondern ich muss mit Menschen in Beziehung sein.
Mhm.
Und ich muss wachsen können. Mhm. An irgendeiner Aufgabe, ich muss persönlich wachsen.
Mhm.
Und wenn ich den Eltern öfter frage, woran denkst du, welche Aufgabe hat dein Kind, woran kannst du wachsen?
Mhm.
Ja, Schule, Hausaufgaben, Haushalt. Nein, das sind alles keine Themen, dass wir uns als Eltern Gedanken machen, was könnte gut für mein Kind sein und was ist gut für mich? Bin ich meinem Kind ein gutes Vorbild, indem ich gut für mich sorge?
Mhm.
Ja. Und das ist, denke ich, der Weg auch daraus, auch in diesen Konfliktsituationen, dass die Kinder sehen, ah, Mama und Papa machen was und die ändern was und lernen für sich zu sorgen. Und dann ist es halt automatisch, dass ein Kind sieht, ah, meine Eltern machen das, also ist das normal.
Also so. Zum Beispiel zum Sport dann gehen oder kochen.
Ja, kochen, oder zum Sport, egal was ich, also muss authentisch sein.
Okay.
Ich soll nicht irgendwas machen, weil ich denke, das ist gut für mein Kind, sondern ich soll wirklich herausfinden, was für mich gut ist.
Und dann sehen Kinder, ah, die Eltern machen was, was ihnen Spaß macht. Also ich gehe immer zu Pilates und dann bin ich auch manchmal nicht da und dann habe ich manchmal auch ein schlechtes Gewissen. Aber wahrscheinlich mache ich es dann richtig, weil dann sehen die Kinder, ich gehe gern zu Pilates.
Ja, und du sagst halt auch ganz klar, das mache ich und das ist mir wichtig. Und das ist für Kinder auch ganz wichtig, dass sie sehen, dass Eltern ganz klar sagen, auch nein. Stopp, das ist jetzt mir wichtig und das mache ich. Und das machen viele Eltern nicht, weil sie dann schauen, dann ist mein Kind traurig.
Mhm.
Ja, also ist wieder mein Kind wichtiger als ich.
Mhm.
Ja, und es ist natürlich wichtig, dass wir unsere Kinder lieben und für sie da sind. Mhm. Aber es ist genauso wichtig, uns zu lieben und für uns da zu sein, weil wenn wir uns selbst nicht lieben und wir nur wieder für andere gucken, dann verlieren wir uns.
Woran erkenne ich denn, dass gerade mein Kind in der Krise ist? Also gibt es da Warnzeichen, auf die ich achten sollte?
Auch wieder schwierig pauschal zu beantworten. Dazu müsste man sprechen, wie ist denn dein Kind vorher gewesen und wo nimmst du eine Veränderung bei deinem Kind wahr?
Mhm.
Und wenn sowas stattfindet, wenn mein Kind sich auf einmal verändert oder ich nehme mein Kind anders wahr, dann schlagen meistens bei den Eltern die Alarmglocken.
Mhm.
Oh, jetzt. Mhm. Und dann reagiert die Schule vielleicht auch noch und die sagen, vielleicht mal einen Kinderpsychologen wahrnehmen, da ist ganz schön viel los.
Mhm.
Da rate ich den Eltern in erster Linie erstmal zu schauen, was ist denn bei euch gerade als Eltern oder bei dir? Gibt es irgendetwas, was in der Vergangenheit passiert ist, was dich vielleicht beschäftigt? Und fast immer, wenn ich diese Frage stelle, kommen ewige Themen. Ob das vielleicht irgendeine Affäre ist in der Beziehung, ob das irgendwie auf Arbeit was ist, dass ich dort nicht glücklich bin oder sonstige Dinge, die ich aber nicht ernst nehme, sondern ich mache sie vielleicht mit mir alleine aus. Und das sehen meine Kinder und spüren sie. Und dann verändern sich Kinder und dann suchen wir wieder die Verantwortung bei den Kindern, gucken aber nicht zuerst, ist denn bei uns etwas? Und das haut fast immer hin, es ist so 99%, dass es nicht an den Kindern liegt.
Ja, okay. Und wie kann man den Kindern dann helfen?
Ich würde die Kinder außen vor lassen, komplett.
Also nur an mir selber arbeiten und an der
Beziehung. Ich würde mein Kind auch in solchen Situationen die zum Psychologen schicken.
Nee, aha.
Sondern ich würde erstmal schauen, was brauche ich und was kann ich in meiner Familie ändern.
Okay.
Und wenn Eltern was ändern, dann ändert sich bei den Kindern automatisch etwas.
Wenn wir jetzt doch mal einen Therapeuten brauchen oder einen Coach, im Moment gibt es überhaupt keine Therapieplätze, gerade auch wegen Corona. Was können denn Eltern jetzt tun in so einer Phase?
Wenn ich in meiner Not bin, ist es schwierig. Dann komme ich in meine Ohnmacht und weiß gar nicht, was ich machen soll. Weil dann reichen ja Kleinigkeiten aus, reicht ein Blick aus oder sonstiges und dann platze ich. Und das sind Sachen, die ich halt einfach oft alleine nicht schaffe. Aber trotzdem kann ich versuchen, eine ruhige Atmosphäre zu schaffen und vor allem mit allen Beteiligten darüber zu sprechen. Wenn es mir nicht gut geht und ich merke, ich bekomme keine Hilfe, weil es gerade einfach keine Hilfe gibt, dann kann ich mich trotzdem mit meiner Familie zusammensetzen und einfach mal darüber sprechen, wie es mir jetzt gerade geht. Und dann kann ich mal selbst überlegen, habe ich das überhaupt schon mal jemals gemacht? Habe ich mit meinen Kindern darüber schon mal gesprochen? Aber es ist ganz wichtig, das auf eine Art und Weise zu machen, dass sich nicht meine Kinder für mich verantwortlich fühlen. Sondern dass ich mit meinen Kindern so spreche, das ist bei mir und ich merke gerade, ich kann einfach gerade in gewissen Situationen nicht richtig handeln. Und dann ist es auch schon mal ausgesprochen.
Ja.
Und dann kann ich sehen, wie reagieren meine Kinder darauf. Und natürlich ist ein Unterschied, habe ich jetzt Teenager-Kinder oder habe ich vielleicht ein Baby. Ja, wir sind Eltern geworden zum ersten Mal, da passiert ja auch ganz viel, das ist ein ganz neues Leben. Das haben wir heute gar nicht angesprochen. Aber das sind halt auch so Sachen, was kann ich da machen? Einfach darüber sprechen. Ja.
Also das hatten wir auch schon in anderen Folgen, dass man auch vielleicht mal guckt, ob es Online-Angebote gibt. Kann man ja mal gucken, ob es einem weiterhilft. Zumindest als einen ersten Schritt, dass man... Klar, eine menschliche Beziehung kann das nie ersetzen, aber dass man vielleicht auch hinschaut und eben erstmal sich mit dem Thema überhaupt beschäftigt und sich sensibilisiert und natürlich diesen Podcast hören, ist ja klar. Was ich jetzt gerne noch vielleicht zum Abschluss von dir wissen wollen würde, ist Pubertät nochmal, große Herausforderung, da ändert sich viel im Gehirn der Jugendlichen, es gibt ganz neue Herausforderungen. Gibt es da noch ein paar Tipps, die du uns mit auf den Weg geben kannst?
Ja, wie du halt sagst, da passiert viel und dazu kommt halt auch noch, wie ist gerade die... Ja, die allgemeine Situation, gehe ich zur Schule, na klar, Teenager gehen in der Regel zur Schule und dort entstehen ja meistens schon Belastungssituationen, gerade bei Jungs ist das halt ganz oft so. Da passiert so viel hormonell und dann sind sie einfach überfordert oder beziehungsweise unterfordert. Sie müssen in der Schule still sitzen und funktionieren und das schafft das Hirn einfach nicht. Und da kann ich einfach als Elternteil auch nur lernen, mit meinem Kind darüber zu sprechen und mein Kind in seinen Gefühlen anzunehmen. Ja, da geht's auch wieder zu schauen, wie ist denn meine Situation? Bin ich zum Beispiel total ausgelassen, ich bin super glücklich, weil ich habe einen tollen Job und mir geht's super gut, dann kann ich mit so einer Situation wahrscheinlich viel besser umgehen, wenn mein Kind jetzt gerade so ein bisschen im Hormonjoom ist und total ambivalente Stimmungsschwankungen hat. Wenn ich aber total überfordert bin und ich bin total K.O. und müde und anstrengenden Job und vielleicht sogar noch einen unglücklichen Job in einer unglücklichen Beziehung, dann geht das viel schneller, dass ich da übergriffig werde. Ja, und das ist halt, dann liegt es wieder nicht am Kind, sondern an mir. Aber jetzt richtige Tipps zu geben, so gehe ich jetzt mit den Kindern um, kann ich einfach nur sagen, seid authentisch und sprecht einfach das aus, was ihr fühlt. Und wenn ich merke, oh, ich bin jetzt total an meiner Grenze und ich weiß gerade nicht, wie ich mit dir reden kann, dann kann ich das so sagen. Und wenn ich eine gute Beziehung zu meinem Kind habe, dann ist mein Kind in der Lage, das zu sagen. Und wenn es das nicht sagt, kann ich auch lernen zu akzeptieren, er will gerade nicht. Da können wir ja mal bei uns schauen und sagen, wenn ich jetzt mit meinem Partner im Konflikt bin, wie oft kann ich mich denn gut öffnen und wie oft nicht? Will ich jetzt was sagen oder will ich nicht? Wird das akzeptiert? Oder wenn ich jetzt sage, ey, ich will jetzt mit dir nicht reden, aber er kommt mir hinterhergerannt und schreit auf mich ein und sagt, ich will das jetzt klären, dann machst du dicht. Und das passiert ja bei Kindern auch. Und da kann ich einfach nur sagen, die Kinder ernst zu nehmen wie mich selbst.
Sagt Chris Fahr, Familientherapeut, und ich habe heute mitgenommen, dass Beziehung eigentlich das Stichwort ist, worum es geht in der Beziehung mit unserem Partner und aber auch mit unseren Kindern, dass Erziehung veraltet ist und dass Beziehung vor allem bedeutet, in sich reinzuhorchen, Wertschätzung für sich, aber eben auch für sein Gegenüber, und in Beziehung treten heißt offen sein. Man muss nicht immer perfekt sein, man darf Fehler machen, Hauptsache man bleibt auch im Gespräch und ist vielleicht auch neugierig auf die Gefühle von einem selber und des anderen. Und wenn es brennt, dann kann man so jemand wie dich hinzuziehen.
Ja.
Habe ich das genau. gut zusammengefasst?
Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst. Ja, einfach den Mut zu haben, zu sagen, mir geht's gerade nicht gut und ich schaff's alleine nicht. Weil ich komme aus meinen Mustern alleine nicht raus. Schaffe ich nicht.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, über diese Themen zu sprechen.
Das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und vielleicht habt ihr ja ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Ihr könnt uns auch schreiben, wenn ihr Kritik habt oder Themenvorschläge oder Fragen an podcast@tk.de und natürlich auf den Social-Media-Kanälen der TK. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss!